Colin Higgins, Harold und Maud, mit einem Nachwort von Faber, aus dem amerikanischen Englisch von Pochau und Roberto de Olanda. Ein Diogenes-Hörbuch, gelesen von Kilian Land. Das Nachwort liest Faber. Hinweis des Verlags. Colin Higgins verfasste diesen Roman 1971, und seine Sprache und Begrifflichkeit sind aus diesem historischen Kontext heraus zu verstehen. Er verwendet die damals üblichen Beschreibungen, allerdings in kritisierender Absicht, und würde man hier nach heutigen Kriterien in die Wortwahl eingreifen, würde man an manchen Stellen auch Higgins' Kritik an der zugrunde liegenden Diskriminierung entschärfen. Der Verlag vertraut auf das Vermögen der Leserschaft, diese heute umstrittenen Bezeichnungen und Zuschreibungen als Ausdruck der sprachlichen Gepflogenheiten einer historischen Epoche zu erkennen bzw. als Figurenrede einzuordnen, die nicht mit der Haltung des Autors verwechselt werden darf. »Es musste schmerzlich berühren«, sagte Humpty Dumpty nach langem Schweigen und sah dabei von Alice möglichst weit weg, »als Ei bezeichnet zu werden, sehr schmerzlich.« Lewis Carroll, Alice hinter den Spiegeln. Harold Chazen stieg auf den Stuhl und legte sich die Schlinge um den Hals. Er zog sie fest und zerrte an dem Knoten. Er würde halten. Er sah sich im Arbeitszimmer um. Die Musik von Chopin lief leise im Hintergrund. Der Umschlag stand aufrecht auf dem Schreibtisch. Alles war bereit. Er wartete. Draußen rollte ein Wagen in die Auffahrt. Er hielt an und Harold hörte, wie seine Mutter ausstieg. Mit einem kaum sichtbaren Lächeln stieß er den Stuhl um und fiel ruckartig ins Leere. Kurz darauf hatten seine Füße aufgehört zu strampeln und sein Körper pendelte sacht am Seil hin und her. Mrs. Chazen legte ihre Schlüssel auf den Tisch in der Diele und bat das Dienstmädchen, die Besorgungen aus dem Wagen zu holen. Es war ein langweiliges Mittagessen gewesen und sie war müde. Sie warf einen Blick in den Spiegel und richtete gedankenverloren ihr Haar. Heute Abend würde sie die helle Perücke aufsetzen, entschied sie. Den Termin bei René müsste sie absagen und den Rest des Nachmittags nutzen, um ein Mittagsschläfchen zu halten. Ab und zu musste man sich schließlich auch mal Zeit für sich nehmen. Sie ging ins Arbeitszimmer und setzte sich an den Schreibtisch. Während sie in ihrem Adressbuch nach der Nummer des Friseurs blätterte, hörte sie die leise Musik von Chopin. Wie beruhigend, dachte sie und wählte die Nummer. René würde toben, doch das ließ sich nicht ändern. Das Telefon klingelte, sie lehnte sich zurück und trommelte mit den Fingern auf die Armlehne des Stuhls. Dann entdeckte sie den an sie adressierten Umschlag. Sie blickte auf und sah den Körper ihres Sohnes, der von der Decke baumelte. Sie zögerte. Der Körper pendelte leicht hin und her, sodass das Seil um den dicken Eichenbalken rhythmisch zum Klang des Klaviers knarzte. Mrs. Chazen starrte auf die hervortretenden Augen, die heraushängende Zunge und den Knoten, der den grotesk verdrehten Hals abschnürte. »Wir bedauern«, sagte eine leise Stimme, »kein Anschluss unter dieser Nummer. Bitte vergewissern Sie sich, dass Sie die richtige Nummer gewählt haben. Kein Anschluss«. Mrs. Chazen legte den Hörer auf. »Also wirklich, Harold«, sagte sie und wählte die Nummer noch einmal. »Ich nehme an, du findest das alles sehr komisch. Es scheint dir völlig egal zu sein, dass die Crawfords heute zum Abendessen kommen.« »Oh, Harold war schon immer ein wohlerzogener Junge«, sagte Mrs. Chazen am Abend zu der älteren Mrs. Crawford. »Mit 3 Jahren hatte ich ihm bereits beigebracht, wie man mit Messer und Gabel umgeht. Als Baby hat er nie Probleme gemacht, obwohl er für Krankheiten vielleicht anfälliger war als normale Kinder. Vermutlich hat er das von seinem Vater, denn ich bin in meinem ganzen Leben nicht einen einzigen Tag krank gewesen. Und natürlich hat er auch diese merkwürdigen Wertvorstellungen von seinem Vater geerbt, diesen Penchant für das Absurde. Ich weiß noch, wie wir einmal in Paris waren und Charlie Zigaretten holen ging, und als nächstes erfuhr ich, dass man ihn festgenommen hatte, weil er splitternackt in der Seine geschwommen war. Er wollte mit zwei gelben Schwimmflügeln testen, wie stark die Strömung war. Glauben Sie mir, es bedurfte einer guten Portion Influence und d'argent, um den Skandal zu vertuschen. Die jüngere Mrs. Crawford lachte anerkennend, sowie auch Mr. Crawford, Mr. Fisher und Mr. und Mrs. Truscott Jones. Die ältere Mrs. Crawford nippte an ihrem Champagner und lächelte. »Sind Sie bereit für den Nachtisch?« fragte sie Mrs. Chazen. »Sind alle bereit für einen köstlichen Pfirsich Melba? Harold, mein Schatz, du hast deine rote Beete nicht aufgegessen.« Harold, der am Tischende saß, blickte auf. »Hast du gehört, mein Schatz? Iss deine rote Beete auf. Sie ist besonders nahrhaft. Sehr gut für das Immunsystem.« Harold sah seine Mutter an und legte die Gabel ohne ein Wort beiseite. »Was hast du?« fragte Mrs. Chazen. »Ist dir nicht gut?«
»Halsschmerzen«, antwortete er leise.
»Oh, Liebling, dann solltest du dich lieber hinlegen. Entschuldige dich und wünsch allen eine gute Nacht.«
»Entschuldigen Sie mich«, sagte Harold. »Und gute Nacht zusammen.«
Damit stand er auf und verließ den Raum. »Gute Nacht«, antworteten alle. »Nimm ein Aspirin«, rief ihn Mrs. Chazen hinterher. »Mit viel Wasser!« Dann wandte sie sich wieder ihren Gästen zu.
»Meine Güte«, seufzte sie, »ich weiß nicht, was ich mit dem Jungen machen soll. In letzter Zeit ist er ziemlich anstrengend. Ich werde ihn zu meinem Psychiater Dr. Harley schicken. Mein Bruder Victor, der Brigadegeneral, findet natürlich, dass die Armee die richtige Lösung für ihn wäre. Aber ich will nicht, dass er im Dschungel endet, um gegen irgendwelche Eingeborenen zu kämpfen. So habe ich Charlie verloren. Charlie hat natürlich gegen niemanden gekämpft. Er war dabei, in Polynesien Papageien zu fotografieren, als dieser...
»Noch Champagner«,
rief die ältere Mrs. Crawford und rülpste.
»Mutter«,
sagte die junge Mrs. Crawford.
»Mutter, bitte«, sagte Mr. Crawford. »Tut mir leid«, erklärte die ältere Mrs. Crawford. »Ich dachte, ich hätte da was gesehen.«
Vorübergehend breitete sich Schweigen am Tisch aus, bis Mr. Truscott Jones erklärte, er habe noch nie so wunderbaren Pfirsich Melba gegessen, woraufhin Mrs. Chazen ihnen erzählte, wie sie das Rezept von einem Tenor in Tokio bekommen hätte, der behauptete, Nellie Melbas unehelicher Sohn zu sein.
»Es ist mir unbegreiflich, warum Sie die alte Frau auf Partys mitnehmen«, dachte Mrs. Chazen, als sie sich an ihren Schminktisch setzte und die Perücke abnahm.
»Schließlich ist sie so gut wie senil. Es ist so peinlich, vor allem für ihre Familie. Und natürlich auch sehr anstrengend für die Gastgeberin.«
»Warum stecken Sie sie nicht in ein Altersheim?« fragte sie sich und nahm ihren Morgenmantel vom Bett.
»Dort würde man sich gut um sie kümmern.« Und sie wäre unter ihresgleichen, bis ihre Zeit gekommen ist.
Vor der Tür ihres Badezimmers blieb sie stehen und betrachtete sich in dem großen Spiegel. Sie straffte die Schultern und fuhr sich über den Bauch.
»Nicht schlecht«, dachte sie. »Jugendlichkeit ist nur eine Frage von Schlankheit.«
Sie öffnete die Tür und schaltete das Licht im Badezimmer an. In der Badewanne lag Harold, mit weit aufgerissenen Augen und aufgeschlitzter Kehle. Aus Hals und Handgelenken sickerte Blut.
»Oh mein Gott! Mein Gott!« kreischte Mrs. Chazen.
»Oh, das ist zu viel. Es reicht!« Damit machte sie kehrt und flüchtete schluchzend in den Flur. Harold drehte den Kopf zur Seite und horchte. In der Ferne hörte er das hysterische Geschrei seiner Mutter. Er betrachtete sich in dem blutverschmierten Spiegel und verzog das Gesicht zu einem schwachen, befriedigten Lächeln.